Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer. Ich bin Leiterin des regionalen Schmerzzentrums der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin in Bad Bergzabern in der wunderschönen Pfalz, niedergelassen mit Schwerpunkt Schmerz- und Palliativmedizin und Psychotherapie und wie immer Ihre Gastgeberin. Zurück aus der Sommerpause habe ich für Sie ein ganz spannendes Thema ausgesucht. Was helfen Spritzen, Katheter, Elektroden und Ähnliches in den Körper eingepflanzt gegen Schmerzen? Etwas ganz Spezielles, und da freue ich mich für dieses Gespräch unseren Experten Dr. Med. Thorsten Lücke, den Chefarzt der Anästhesie am Krankenhaus Linz-Remagen, begrüßen zu dürfen. Thorsten, du bist Facharzt für Anästhesiologie und Chirurgie und seit 2010 am Franziskus-Krankenhaus Linz am Rhein auch für die Schmerztherapie, Intensiv- und Notfallmedizin und für die Palliativmedizin zuständig. Und du bist auch Leiter des regionalen Schmerzzentrums Linz am Rhein. Herzlichen Dank, dass du dabei bist, und ich freue mich.
Ja, Silvia, ich danke auch. Freue mich auch, hier zu sein, und vielen Dank für die Einladung. Und dann hoffe ich, dass wir das ein bisschen spannend beleuchten können, was Invasivität bedeutet und was man daraus an Nutzen ziehen kann.
Ja, genau, das haben wir vor. Es liegt ja nahe, dass du als Anästhesist, Chirurg und Schmerztherapeut dich mit den sogenannten invasiven Methoden beschäftigst, nämlich Spritzen geben, Katheter legen, also irgendwelche kleinen Schläuche, Elektroden und andere ähnliche Sachen, die Schmerzen lindern sollen. Wie das geht, welche dieser sogenannten invasiven Methoden wann angewendet werden kann und wie funktioniert das dann zu Hause? Wie geht das weiter? Wer kann das versorgen? Wie wird es versorgt? All dies werden Sie heute hier erfahren. Invasive Verfahren, so kann man sagen, sind ja Methoden, die meist dann zur Anwendung kommen, wenn übliche Verfahren wie die Einnahme von Medikamenten, Physiotherapie, also die Krankengymnastik, Akupunktur oder andere konservative Maßnahmen nicht ausreichen. Sie werden oft zusätzlich eingesetzt oder sie können auch zur Diagnose herangezogen werden. Spannend für Therapie und Diagnose. Was genau heißt das jetzt also und bei welchen Erkrankungen werden sie angewandt und wie das alles funktioniert, das erfahren Sie jetzt gleich. Lieber Thorsten, fangen wir mal an. Welche Option bietet denn die invasive Schmerztherapie und wann ist sie zu berücksichtigen?
Grundsätzlich ist es so, dass die invasive Schmerztherapie keine Alternative, sondern Bestandteil der Schmerztherapie ist und nicht notwendigerweise als Reserve oder exotisches Verfahren anzusehen ist, sondern einen festen Bestandteil in der Therapie chronischer Schmerzen hat, auch durchaus kombiniert werden kann mit medikamentöser oder konservativer Therapie. Die Invasivität bedeutet letztlich nur, dass man eine Körperbarriere überschreitet. Das heißt, auch eine einfache Nadel in das Unterhautgewebe ist eine invasive Variante der Schmerztherapie. Und die Invasivität, also die Tiefe des Eindringens, ist gestaffelt nach verschiedenen Verfahren. Du hast berechtigterweise gesagt, dass ich aus der Anästhesie komme, und da sind kathetergestützte Schmerzverfahren oder invasive intravenöse Schmerzapplikationen, also kutan oder über Portsysteme, das täglich Brot und ein fester Teil unserer Arbeit, aber auch in der Behandlung der chronischen Schmerzen haben sie einen festen Platz. Insbesondere auch in den Schmerzbildern, beispielsweise in der Palliativmedizin, sind invasive Verfahren durchaus ein fester Bestandteil der Therapie. Hierzu gehören Pumpensysteme, die von außen in die Venen eingebracht werden, und schmerzlindernde Substanzen nach bestimmten Flussraten oder Dosisraten gegeben werden können. Genauso wie subkutan, also Unterhautgaben von Medikationen. Die Invasivität steigert sich dann letztlich, wenn man weiter körpernah an die schmerzleitenden Nerven herangeht mit bestimmten Katheterverfahren, hier insbesondere rückenmarksnahe Verfahren, die entweder in den Rückenmarkskanal, in das Nervenwassersystem eingebracht werden oder aber in den sogenannten Periduralraum, der letztlich zwischen Dura, also zwischen Hirnhaut und weicher und harter Hirnhaut zu liegen kommt. Dort wiederum kann man unterscheiden die Gabe von Medikamenten oder aber elektrische Impulssysteme, die ihrerseits eine modulierende Wirkung auf die Schmerzweiterleitung und Schmerzverarbeitung haben. Das geht dann weiter in letztlich zentrale Verfahren. Man kann Neuromodulation, also die Beeinflussung des Schmerzwahrnehmens, auch im Gehirn selber durchführen. Das sind allerdings Verfahren, die wiederum sehr invasiv sind und nicht eine Routine darstellen, sondern ein Reserve- und Ausnahmeverfahren sind.
Das sind ja sehr viele Verfahren, die es da gibt. Und viele werden ja auch durch Anästhesisten und Radiologen durchgeführt und sind gut bekannt. Was ist denn jetzt dein spezielles Verfahren? Was ist etwas, was ein Anästhesist und Chirurg eigentlich nur machen kann?
Die Verfahren, die ich erwähnt habe, sind tatsächlich Standardverfahren der Anästhesie. Das sind Leitungsanästhesien, bei denen in aller Regel ein Lokalanästhetikum an eine Nervenstruktur gebracht werden. Ganz einfach gesagt, um die Funktion der Schmerzweiterleitung zu unterbrechen. Mein Schwerpunkt quasi auch in der Eigenschaft als Chirurg und Anästhesist ist die invasive Neuromodulation, bei der eine Beeinflussung durch elektrische Impulse durchgeführt wird, also nicht medikamentös oder chemisch mit Volumengaben, sondern durch elektrische Impulse im Bereich des Rückenmarks. Da wird durch diese Stimulation, die sich durch verschiedene Frequenzen und so weiter unterscheiden können, eine schmerzhemmende Wirkung entfaltet, die sich nicht erschöpft, was sehr wichtig ist, und eine hohe Ansprechrate in der Schmerzreduktion hat. Und hier wiederum muss man sagen, dass dieses Verfahren ein durchaus älteres Verfahren ist, schon viele Jahrzehnte da ist, aber sich erst in den letzten Jahren einen festen Platz in der Therapie von schweren chronischen Nervenschmerzen erworben hat, einfach auf dem Boden der Tatsache, dass die Erfolgsaussichten sehr, sehr hoch sind. Und deshalb ist es auch ein Thema, mit dem ich mich heute etwas ausführlicher beschäftigen möchte. Es gibt neuere Entwicklungen, die sich durch Frequenzen unterscheiden. Man weiß mittlerweile, dass hohe Frequenzen an elektrischen Impulsen das Ansprechen und die Schmerzreduktion deutlich erhöhen können und damit neue Perspektiven in der Schmerzbehandlung eröffnet haben. Dabei ist es ganz wichtig, dass die Behandlung dieser Schmerzen in ein schmerztherapeutisches Zentrum eingebettet sein sollte, um die Behandlung des Patienten aus verschiedenen Richtungen also zwischen verschiedenen Fachdisziplinen zu gewährleisten. Und im Rahmen eines solchen Settings kann dann die Indikation zu einem invasiven Verfahren gestellt werden. Und hier wiederum am Beispiel der sogenannten peripheren Polyneuropathie, also der Erkrankung der kleinen peripheren Nerven, die deutliche und massive Schmerzen verursachen kann, würde ich dieses Verfahren einmal näher schildern.
Okay, ich glaube, jetzt hast du uns ganz viele Informationen geliefert. Und vielleicht sollten wir das nochmal ein bisschen sortieren. Du hast ja jetzt gesprochen von elektrischen Impulsen im Bereich des Rückenmarks. Wie kommen die da hin? Also wie wird das genau angewandt? Was muss man sich darunter vorstellen?
Es ist so, dass ja schon die normale Weiterleitung von Informationen zwischen den Nervenzellen durch elektrische Impulse generiert oder verursacht wird. Und das macht man sich zunutze. Man legt Elektroden, und das sind Mikroelektroden, die unter einem Millimeter dick sind, in den Rückenmarkskanal. Das klingt jetzt erstmal bedrohlich, rückenmarksnahe Prozeduren. Es ist aber so, dass man das beispielsweise aus der Geburtshilfe kennt, mit Periduralkathetern. Das ist das Gleiche. Die gleichen Strukturen, die man da letztlich behandelt, nur man gibt elektrische Impulse. Diese Elektroden werden von außen mit den entsprechenden Impulsen durch einen Impulsgenerator stimuliert. Und durch diese Stimulation der Nervenzellen in den Rückenmarksbahnen wird die Schmerzweiterleitung unterbrochen bzw. stark reduziert.
Und wie funktioniert das jetzt? Habe ich dann ein kleines Kästchen? Muss das dann auf die Elektroden gesetzt werden? Wie geht das?
Das ist eine gute Frage. Es ist tatsächlich so, wir wollen, also unser Standpunkt und auch viele Kollegen sehen das so, wir wollen, dass nur ein Verfahren verwendet wird, das funktioniert. Um die Frage zu beantworten, man legt diese Elektrode und testet die Wirksamkeit des Verfahrens. Und tatsächlich hat man einen Impulsgenerator, also eine kleine Batterie, die die elektrischen Impulse generiert. Erstmal außen trägt das für einige Tage, dann sind die Elektroden auch durch die Haut nach außen geleitet. Und wenn der Patient auf die Behandlung anspricht, und das tun tatsächlich über 80% der Patienten, also es ist ein sehr erfolgreiches Verfahren, und ansprechen sehen wir als eine Schmerzlinderung um mindestens die Hälfte vom Ausgangsbefund, dann wird dieser Impulsgenerator unter die Haut gelegt. Das ist ein Eingriff, der ambulant durchgeführt werden kann, tatsächlich in einer lokalen Anästhesie, wenig belastend ist. Und die Generatoren, die die Impulse generieren, sind mittlerweile sehr, sehr klein, sind in etwa 7 mal 5 Zentimeter mal 1 Zentimeter, also sehr klein und wiegen nur wenige Gramm, also keine Belastung. Und für die Patienten auch sehr wichtig ist, dass die Geräte der neuen Generation auch alle beispielsweise kernspinnfähig sind, dass man damit auch weitere Diagnostik machen kann. Und die Materialien sind mittlerweile auch so weit, dass sie in aller Regel keinerlei lokale Gewebereaktionen verursachen. Man ist da tatsächlich sehr weit.
Ja, klingt gut. Keine Allergie, nichts. Und das muss ja jetzt irgendwie, ich meine, wenn da Stromimpulse im Prinzip abgegeben werden, wie lange hält so ein Generator und bleibt es immer bei der gleichen Frequenz? Wer stellt den nach? Muss ich dann immer, also ihr seid ja jetzt in Bonn, ich bin in Bad Bergzabern, wenn ein Patient von mir zu dir hingeht, muss ja dann immer nach Bonn fahren, wenn da irgendwas geändert werden muss. Wie läuft das, wenn man dann zu Hause ist mit dem Generator?
Das sind alles durch die Bank gute Fragen. Die sind ja auch nicht anders zu erwarten. Es ist tatsächlich so, dass dass man da unterscheiden muss, ob man ein Gerät hat mit niedrigen Frequenzen oder ein Gerät mit sehr hohen Frequenzen. Wir reden da bei den Hochfrequenzgeräten von Impulsraten von 10.000 pro Sekunde. Also das sind Hochleistungsgeräte, die dann tatsächlich sich erschöpfen. Das heißt, die entladen sich. Und hier ist es so, dass die Geräte durch die Haut, durch Induktion, das kennen manche von der Herdplatte, durch Induktion oder auch Handys lassen sich durch Induktion Strom laden. Und genauso macht man das bei den Hochfrequenzgeräten auch. Wenn man die auf Hochlast 24 Stunden am Tag tatsächlich benutzt, was eigentlich nie erforderlich ist, muss man die täglich für etwa 20 Minuten durch Induktion wieder aufladen. Das unterscheidet sie von den niederfrequenten Geräten, die darauf angelegt sind, einige Jahre die Impulse zu generieren. Die halten zwischen 3 und 5 Jahren und müssen dann gewechselt werden.
Das ist wieder eine Operation.
Das wäre eine Operation. Deswegen ist es für uns so, dass wir tatsächlich die hochfrequenten Stimulationen eindeutig bevorzugen, weil die Ansprechrate abhängig von der Frequenz höher ist. Je höher die Frequenz, umso höher ist die Ansprechrate der Patienten. Und was noch wichtiger oder genauso wichtig ist, die Schmerzreduktion ist bei den Hochfrequenzstimulationen auch deutlich überlegen. Das heißt, wir bevorzugen also einen Generator, der durch Induktion wieder aufladbar ist und hohe Frequenzen generieren kann.
Dürfen das dann Patienten, die einen Herzschrittmacher benötigen, überhaupt bekommen?
Es ist so, dass es tatsächlich eine Kontraindikation in den Leitlinien ist. Mhm. Man muss da allerdings wirklich differenziert dran gehen. Was wichtig ist, auch für Sie als Patienten, die Leitlinien werden gerade aktualisiert. Die sind in der Aktualisierung und da wird es auch eine entsprechende Anpassung geben, weil die Herzschrittmacher nicht also keine Wechselwirkung mit den Stimulationen der Neurostimulation haben. Selbst dann muss man sagen, dass nur bestimmte Typen von Herzschrittmachern da ein Risiko darstellen, so dass man davon ausgehen kann, dass dieses Ausschlusskriterium wegfallen wird.
Vielleicht noch kurz zu erklären, Leitlinien, das ist etwas, was wir Ärzte benutzen, in denen wir immer festschreiben, was es Neues an wissenschaftlichen Hinweisen gibt und die wir dann immer auswerten und nach denen wir uns dann auch richten können. Vielleicht nur noch mal kurz zur Erklärung. Ja, dann hast du, jetzt muss ich mal gucken, du hast also einmal, jetzt wissen wir, wie das funktioniert und wie das dann zu Hause weitergeht, dass die kernspinnfähig sind. Ja, dann hast du gesagt, es braucht ein schmerztherapeutisches Zentrum, das die Patienten weiter betreut und du wendest es vor allen Dingen oder auch sehr gerne bei sogenannten peripheren Polyneuropathien an. Vielleicht kannst du dazu noch mal was berichten. Einmal, welche Arten von Polyneuropathien würdest du denn da mit behandeln? Wann ist das eine Indikation? Und was macht das schmerztherapeutische Zentrum?
Es ist so, dass man letztlich, die Behandlung der Polyneuropathien ist neu. Ja, es ist eine Erkrankung oder ein Krankheitsbild, das der normalen Therapie mit Medikamenten nicht wirklich eine Schmerzreduktion ermöglicht. Man hat da keine guten Ergebnisse. Um deine Frage zu beantworten, zugelassen ist es tatsächlich aktuell nur für die Behandlung der Polyneuropathie, die durch die Zuckererkrankung oder durch den Diabetes ausgelöst wird. Das Verfahren wirkt aber auf Nervenschmerzen grundsätzlich. Das heißt, es gibt ein Ansprechen auf andere Schmerzen aus dem Bereich der Polyneuropathien ist sicher. Es ist aber so, dass es in den Zulassungen noch nicht drinsteht. Das ist ein technischer, formaler Aspekt, den wir natürlich als Behandler nichtsdestotrotz berücksichtigen müssen. Grundsätzlich wirkt dieses Verfahren bei Nervenschmerzen aller Art sehr, sehr gut. Der sogenannte neuropathische Schmerz. Das Schmerzzentrum, nochmal um darauf abzustellen, das ist mir ganz wichtig, weil dieses Verfahren ja per se erstmal ein chirurgisches Verfahren ist. Und das, jetzt möchte ich das in Anführungsstrichen setzen, ich bin selber Chirurg und möchte die Chirurgen auch nicht gegen mich aufbringen, aber wenn man dann wirklich mechanischen Ansatz hat und die Indikationen und die Patientenauswahl nicht wirklich sorgfältig betreibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Verfahren nicht hilft, relativ hoch. Die Behandlung des Patienten als chronischer Schmerzpatient ist in einer rein chirurgischen Behandlung eher nicht gewährleistet. Deswegen sind gerade chronische oder chronifizierte Schmerzerkrankungen in der Hand eines Arztes für Schmerztherapie gut aufgehoben. Und deshalb stellen wir hier auch im Team die Indikation für eine invasive operative Schmerzbehandlung mehr oder weniger, nachdem sicher ist oder ausgeschlossen ist, dass die konservative Therapie eine entsprechende Linderung der Schmerzen erbringt. Das heißt, die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist essentiell. Das ist aber grundsätzlich so, nicht nur bei diesem Verfahren, sondern grundsätzlich.
Ich denke, das ist ein interessanter Ansatz, also jetzt von dir zu erfahren, wie komme ich denn jetzt dazu, dass ich so eine Therapie bekomme? Also wie sieht denn so ein Behandlungspfad aus von der Diagnostik über die Entscheidung, dass das notwendig wäre, bis dahin, dass es dann auch gemacht wird? Und vor allen Dingen, du hast gesagt, es ist nur für die diabetische Polyneuropathie zugelassen. Wenn ich jetzt einen anderen Nervenschmerz habe, wann übernimmt die Krankenkasse das denn oder muss ich das selbst bezahlen?
Ich hab ja gesagt, also für Nervenschmerzen ist es per se zugelassen. Das gilt vor allen Dingen, also die Indikationen erweitern sich mehr oder weniger ständig. Es ist aber auch klar, es ist nur so, dass jede einzelne Diagnose eine Zulassung erfordert. Das muss man nicht verstehen, das ist auch überhaupt nicht logisch, aber so sind die Regularien. Man weiß, Nervenschmerz spricht auf Neuromodulation ausgezeichnet an. Punkt. So. Das heißt, die diabetische Polyneuropathie ist neu, ist jetzt auch mit vielen Untersuchungen belegt, dass es wirkt. Es war aber eigentlich von vornherein zu erwarten, dass es funktioniert. Und die Nervenschmerzen anderer Ursache werden dadurch genauso gut behandelt. Der große, große Anteil sind vor allen Dingen operierte Wirbelsäulenpatienten, die sehr häufig in der Folge dieser Operationen ein noch erheblich schwereres Schmerzbild entwickeln über die Zeit, da diese Operationen natürlich per se auch wiederum einen Reiz setzen für Verwachsungen und für erneute Nervenschädigungen. Das ist der größte Brocken, das sind 60-70%, wenn ich das mal so platt sagen darf. Aber dann kommen natürlich ganz viele Nervenschmerzen anderer Ursache dazu. Das sind beispielsweise Schmerzen durch Schädigungen von Nerven in der Peripherie. Ein typisches Beispiel, auch wieder ein sehr deutsches Phänomen, im Rahmen von Knieprothesenoperationen kommt es sehr häufig zu sensiblen Nervenläsionen oder aber andere also verletzungsbedingte Nervenschäden. Dazu kommen Nervenschmerzen, die durch eine Zoster, also eine Windpockenneuralgie entstehen. Das Feld ist da sehr, sehr breit und die Indikationen werden auch immer größer. Der Klassiker oder die klassische Indikation ist tatsächlich der Nervenschmerz nach Wirbelsäulenoperationen. Das ist sicherlich der größte Anteil. Und dann die Frage, die du mir im letzten Abschnitt gestellt hast, habe ich gar nicht beantwortet. Es ist tatsächlich so, dass man sehr viel telemedizinisch macht. Also die Patienten müssen natürlich nicht ständig kommen. Die Programmierung ist wirklich einfach und man kann den Patienten auch telemedizinisch zu der Umprogrammierung anleiten. Es ist nur so, dass wir natürlich nach dem Eingriff die Kontrollintervalle relativ eng haben und dann den Patienten auch zweimal nach der Operation auch wirklich sehen wollen. Einmal chirurgisch, um die Wundheilung zu kontrollieren, um die Elektrodenposition zu kontrollieren und um die Programmierparameter zu kontrollieren. Aber auch dann wird dem Patienten schon erklärt, wie man programmiert. Es klingt erheblich anspruchsvoller, als es ist. Wer mit der Fernbedienung seine Fernsehprogramme einstellen kann, kann auch so eine Programmierung durchführen. Es ist nicht anspruchsvoller. Man kann bestimmte Parameter verändern, aber es ist wirklich einfach. Und die Anleitung erfolgt am Anfang immer durch uns oder eben durch einen Firmenvertreter. Und beide, sowohl die Firma als auch wir, haben da einen 24-Stunden-Rufdienst. Also wenn wirklich was ist, sind wir auf jeden Fall auch immer erreichbar. Aber wir machen immer mehr telemedizinisch. Und wenn ich das noch anhängen darf, was ganz spannend ist, weil wir reden alle über KI, das nächste ist tatsächlich selbstlernende Systeme, ja, die anhand der Programmierung, die der Patient durchführt, die Geräte dann letztlich selbstständig programmiert. Klingt ein bisschen wie Science Fiction, aber das ist das, was als nächstes kommen wird.
Ja, und jetzt war ja noch meine Frage, übernimmt die Krankenkasse das?
Ja, oder ach so, ganz wichtig.
Anträge oder?
Ja, da ist es so, das Verfahren ist teuer und es hilft. Das sind zwei Faktoren, die natürlich die Kostenträger, also die Krankenkassen, nervös machen, wenn ich jetzt mal so provokativ reden darf. Das heißt, die Krankenkassen zahlen, wenn die Behandlung Leitlinien, das hast du erwähnt, es sind anerkannte Behandlungsrichtfäden sozusagen, denen wir auch folgen müssen. Das heißt, wir müssen, wenn das entsprechend dokumentiert durchgeführt wird, also nervenschmerzführend, erfolglose, nicht invasive Behandlungen, das sind auch so Parameter und eine erfolgreiche Testung. Ich hatte das erwähnt, dass wir testen mit einer Stimulation von außen. Wenn das alles gewährleistet ist, wird das bezahlt von den Kostenträgern. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass die Ergebnisse so eindrücklich sind, dass durch Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit, durch weniger Krankenhausaufenthalte, durch weniger Medikamenteneinnahme diese hohen Kosten nach im Schnitt etwa 3 Jahren schon wieder eingespart sind. Das heißt, es ist tatsächlich auch, das ist ja ein Riesenthema aktuell, auch wirtschaftlich sinnvoll, diese Verfahren relativ früh in der Behandlung zu berücksichtigen.
Okay, können Komplikationen auftreten? Was passiert, wenn so eine Elektrode nicht mehr an Ort und Stelle ist?
Also Silvia, die Fragen sind echt alle toll, muss ich wirklich sagen. Da gibt's natürlich wie für alles Statistiken. Wir machen sehr viel. Die Statistiken wechseln je nach Untersucher immer ein bisschen. Also was das Erste, was du gesagt hast, bleiben die Elektroden, wo sie sind. Diese Elektroden werden verankert von außen. Das klingt jetzt auch wieder dramatisch. Das sind aber letztlich nur Haltenähte, die man macht, wie bei einem Knopf an der Hose. Nur die Nähte sind besser. Die gehen halt nicht kaputt wie an der Hose. Insofern sind die durchaus fest. Und nach 6 bis 8 Wochen sind die Elektroden fixiert. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Ereignisse, bei denen es dazu kommen kann, dass die Elektroden wandern. Das passiert in 2 bis 5% der Fälle. Ja, wir haben so Spezialisten gehabt, die nach der Operation beispielsweise versucht haben, sich die Schuhe nicht in der Hocke, sondern im Bücken anzuziehen. Dann kann schon mal eine Elektrode rausreißen. Aber wenn man die ersten Wochen mit Extrembewegungen vorsichtig ist und die primäre Wundheilung abgewartet hat, ist das eigentlich ein sehr sicheres Verfahren, was die Elektrodenstabilität angeht. Und ansonsten ist dieser Eingriff minimalinvasiv. Das heißt, es gibt natürlich bei jeder Operation Risiken, aber die sind sehr, sehr gering. Das Einzige, was wie bei jedem Eingriff ernst zu nehmen ist, in diesem Falle sind Infektionen, gerade auch in der Testung, weil wir da das Verfahren offen haben. Deshalb bekommen die Patienten während dieser Zeit eine Antibiose als Schutz. Und unter dieser Behandlung ist die Infektionsrate gegen Null gegangen. Also auch das Risiko ist weg. Blutungen grundsätzlich möglich, haben wir hier nie gesehen, weil die Elektroden eine Silikonspitze haben, die weich ist. Das heißt, man kann mit diesen Elektroden keine Verletzungen setzen. Da muss ich das schon, also mir fehlt ein bisschen die Fantasie, wie man damit Verletzungen setzen kann, aber es ist natürlich theoretisch möglich. Nervenschäden haben wir tatsächlich noch nie gehabt, was ja auch immer eine große Sorge ist bei rückenmarksnahen Verfahren, aber das sind Sachen, die man erwähnt, weil sie statistisch möglich sind, haben wir aber hier nie gesehen.
Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Wie lange hält so ein System? Wann muss das komplett getauscht werden oder hält es ewig?
Also ewig kann ich nicht beurteilen. Aber seit vielen Dank, 2010? Dass du mir die Beantwortung einer solchen Frage zutraust.
Also seit 2010 ist doch schon fast ewig, kommt immer auf die Sichtweise an.
Wir verwenden das hier tatsächlich, der erste Patient, der dieses Verfahren hier bekommen hat, das ist im 12. Jahr. Es funktioniert immer noch einwandfrei und dieser Patient ist mit einer Krankenschwester verheiratet, die sich immer mit einem Schokokuchen pro Weihnachten bei uns bedankt, weil ihr Mann seit dem Einbau deutlich besser gelaunt ist und auch im Haushalt zu gebrauchen ist. Das ist viel wert. Also die Mindesthaltbarkeit der Hochfrequenzgeräte ist vom Hersteller mit 10 Jahren garantiert. Mhm. Und das ist, der Hersteller ist aus den USA, die sind da über die FDA, das ist die amerikanische Zulassungsbehörde gegangen, die sind da relativ strikt, einfach weil auch die Haftpflichtschäden da deutlich teurer sind. Deswegen kann man sich da eigentlich gut drauf verlassen. Ich hatte eingangs erwähnt, die nicht wieder aufladbaren Niederfrequenzsysteme haben eigentlich eine Garantielaufzeit von 5 Jahren. Ist aber tatsächlich so, dass die im Schnitt nach 3,5 Jahren gewechselt werden, wenn man sich die Statistiken der erneuten Eingriffe anguckt. Also grundsätzlich ist die Haltbarkeit sehr lang. Und wir hatten bis jetzt technische Versagen. Eigentlich kann ich mich nicht entsinnen, dass wir sowas bis dato hatten. Das ist schon sehr zuverlässig.
Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, werden dann nur die Geräte ausgetauscht und die Elektroden können verbleiben.
Die können verbleiben, ja.
Weil das ist ja, denke ich, das größere Problem, wenn man die Elektroden tauschen müsste.
Ja, tatsächlich ist es so. Aber ich will das jetzt nicht, das Verfahren nicht kleiner machen, als es ist. Aber es ist technisch, und das ist der Charme, ja, einfach umso sicherer. So sehe ich das. Das ist dann der Chirurgische in mir, der Chirurg in mir. Ja, einfacher. Das ist tatsächlich so. Es ist ein technisch einfaches Verfahren, bei dem man eigentlich nicht viel falsch machen kann. Und auch ein Elektrodenwechsel ist jetzt keine große Geschichte, weil die Wirbelsäule ja komplett intakt bleibt. Man muss nur einen Punktionszugang mit einer Kanüle haben. Die Wirbelsäule bleibt komplett intakt. Das macht es so elegant auch für den Patienten, weil man keine Schäden setzt. Das ist das Gute daran. Es ist wirklich im besten Sinne des Wortes minimal invasiv.
Ja, dann herzlichen Dank erstmal dafür. Das war ja wirklich, finde ich, ein sehr spannendes Thema und auch etwas, was, denke ich, viele interessieren wird, weil nicht so sehr bekannt. Und das ist natürlich auch nochmal etwas ganz Spezielles. Dafür sind wir für heute am Ende des Themas. Das war, was helfen Spritzen, Katheter, Elektroden und Ähnliches in den Körper eingepflanzt gegen die Schmerzen. Lieber Thorsten, ganz herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne.
Ich darf es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben also verschiedene Verfahren. Invasive Verfahren bedeutet, dass man eine Körperschicht durchtrennt, also auch eine Blutentnahme ist ein invasives Verfahren. Thorsten Lücke hat uns informiert, insbesondere über die sogenannte Neuromodulation, ein Verfahren, bei dem Elektroden ins Rückenmark gesetzt werden, die dann über einen speziellen sogenannten kleinen Generator stimuliert werden und eine Weiterleitung der Schmerzen verhindern und damit dazu beitragen, dass das Schmerzbild deutlich besser wird. Und wir reden hier vor allen Dingen von Nervenschmerzen. Und wie wir jetzt erfahren haben, wirkt es bei eigentlich allen Nervenschmerzen. Die Komplikationsrate ist sehr gering. Ja, nochmal vielen Dank dafür, dass Sie dabei waren. Der Podcast Schmerzmedizin konkret erscheint immer donnerstags. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.